Nein, wir haben das noch gar nicht gesagt, aber ich bin auch davon ausgegangen, dass alles, was wir bisher gelabern, private. Du wolltest jetzt gerade ein professionelles Intro von mir triggern, um mir dann zu verkünden. Ach so, ich nehme übrigens noch gar nicht auf. Vielen Dank. Das wären mal wieder Audioperlen vor die Säue gewesen und du hättest danach sowas gesagt wie: Ach so, ja, ich habe mich schon gewundert, warum du so plötzlich so gestelzt redest. Ja, entschuldige, ich dachte, es geht los.
Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels. Listen up. Feminist
Shelf Control. Jetzt ist noch die große Frage: Denken wir, es geht um das Gleiche, weil wir haben das gar nicht mehr nochmal besprochen.
Ich bin gespannt. Ich habe.
Auf drei. Eins, zwei, drei.
Alte, Abby Roth bei der. Männer?
Nein. Das hast du jetzt extra gemacht?
Naja, also ich hatte die Wahl, entweder mein Buch zu schreiben oder das zu lesen auf der ICE-Fahrt. Und dann habe ich gewählt, das zu lesen.
Aber ja, aber natürlich lesen wir das, aber ich dachte, wir treffen uns heute, um über Abby
ja,
Roth
stimmt.
und die Young America Foundation zu sprechen.
Ja, ich erinnere mich wieder.
Ich hätte das nochmal sagen sollen.
Warte. Es gab da auch einen Google Docs zu. Ich erinnere mich daran. Warte, ah ja, hier habe ich Abby Roth. Die gute Abby Roth. Abby Roth, the gift that keeps on giving.
Für die, die nicht wissen, wer Abby Roth ist, wie ich es bis vor kurzem auch nicht wusste, wer sie genau ist, erzählt Annika. Aber der Grund, warum zumindest ich dachte, wir nehmen heute eine kurze Episode darüber auf, ist, dass sie ein fünfminütiges Statement bei der Young Americas Foundation gehalten hat, hält man ein Statement, präsentiert hat, verkündet hat, was sich einfach 5 Minuten lang wie die Quintessenz vieler der Romance-Novels anhört, die wir hier in letzter Zeit besprochen haben und quasi wirklich wie ein, nennt man das ein Fleischsud, wenn man so was runterköchelt, bis es so braune, pampige Soße ist. Also genau das ist es auf 5 Minuten runtergebrochen. Viele der toxischen Ideen rund um Beziehungen, rund um Ehe, rund ums Christentum und rund darum, was eigentlich Werte sind und traditionelle Werte und wo dann das Problem in Amerika liegt. Das hat sie in einer 5-minütigen Rede alles versucht zusammenzufassen und ich fand das so eine süffige braune Soße, dass ich dachte, wir nehmen das kurz mal auseinander und reden darüber, weil es tatsächlich wirklich auch viel mit Romance-Novels zu tun hat. Auf eine abgefuckte Art und Weise.
Ja, es ist quasi genau die braune Soße, mit der wir uns sonst so beschäftigen, die so ein leicht rosa Schimmer hat. Ja, also Abby Roth ist ein Teil eines sehr ja, erfolgreichen Geschwisterpaares, quasi die in so rechtskonservativen Online-Spaces sehr erfolgreich geworden sind.
Es ist auch lustig, dass du Geschwisterpaar sagst, weil es bei den beiden ja tatsächlich auch ständig irgendwie Inzest-Vibes
ja.
gibt. Aber vielleicht, ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, vielleicht erzählst du uns kurz, wer es ist, weil ich kannte bis vor kurzem tatsächlich nur ihren Bruder.
Genau, ihr Bruder.
Ihr Bruder.
Ihr Bruder ist Ben Shapiro und der mittlerweile bei The Daily Wire ist, glaube ich. Und ja, so eine der, tatsächlich eine der wenigen sehr lauten rechtskonservativen jüdischen Stimmen der amerikanischen Rechten ist. Was immer wieder zu erstaunlicher kognitiver Dissonanz führt. Und Abby Roth heißt sie.
Also er hat so eine Feigenblattfunktion.
Genau, auch. Also es ist quasi so dieselbe Funktion, die generell Angehörige von Minority Groups haben, die eigentlich im Rahmen eines White Supremacy Worldviews ausgegrenzt und benachteiligt werden. Also alles, was nicht weiß und rechtskonservativ-christlich ist, wird so lange...
Und heterosexuell.
Und heterosexuell, um Gottes Willen, ja. Und cis natürlich
also
auch.
Also Candace Owens und genau. Wie heißt der nochmal, dessen Name ich immer verhunze, Milo...
Yiannopoulos.
Ja, genau.
Milo Yiannopoulos ist noch so ein Beispiel. Josh Mandel, der Gegenkandidat von J.D. Vance im Senatsrennen in Ohio, ist zum Beispiel auch jüdisch und hat einen ganz hart christlich-nationalistischen Wahlkampf geführt, was auch zu sehr seltsamen Momenten führte. Aber all diese Leute, die eigentlich aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit in diesem White Supremacy-System keinen Platz hätten, werden so lange toleriert, wie sie das System von innen stützen und eben gleichzeitig als Feigenblatt genutzt werden können, um sich gegen begründete Vorwürfe von Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Rassismus quasi zu wehren. Und das ist dann auch gar nicht irgendwie subtil, sondern das sieht dann unter Umständen so aus, das werde ich nie vergessen, es war eine der Rallyes im Vorlauf vom 6. Januar, die ich irgendwie im Livestream geschaut hatte, und da stand Eric Metaxas, so einer der evangelikalen Prediger, Promis auf einer Bühne im Rahmen eines dieser Jericho-Märsche und rief, die sagen immer, wir sind White Nationalists, aber hier kommt ein schwarzer Prediger. Und so ähnlich funktioniert das hier eben auch. Sodass man der Bewegung inhärenten Antisemitismus dahinter versteckt, dass man doch auch jüdische prominente Figuren hätte, die aber natürlich nur so lange akzeptiert werden, wie sie komplett politisch auf Linie sind und dieses System von White Supremacy stützen.
Würdest du sagen, Ivanka Trump gehört dann irgendwie ja dann auch
ja,
dazu,
klar.
Nicht?
Also genau, die ist ja... orthodox jüdisch. Genau, sie ist konvertiert. Jared Kushner ist jüdisch-orthodox. Und das wird ja dann auch gerne von Trump-Fans ganz besonders benutzt, um als Reaktion, wenn man auf seine zahlreichen...
Er kann ja gar nicht.
Er kann, ja, aber ohne Witz.
Er
es
kann
ist,
ja gar
es
nicht.
Ist, ich kann nicht rassistisch sein, ich habe ja einen schwarzen Freund, nur auf...
Er ich kann nicht misogyn sein, ich habe ja eine Tochter.
Genau. Und ich kann nicht antisemitisch sein, weil meine Tochter ist ja konvertiert. Und die Tochter ist ganz schön heiß oder irgendwie so, ne? Also da sind wir wieder bei den Incest-Vibes. Der Kreis schließt sich.
Das ist ein roter Faden, aber das erinnert ja fast schon an eine Blutlinie, die
ja,
sich da durchzieht.
Ja, das ist ganz unangenehm. Also
Ben Shapiro, deswegen, also ganz kurz, das erste Mal ist mir dann aufgefallen, dass der überhaupt eine Schwester hat, weil er ein Foto seiner Schwester mit, wie ich heute annehme, wahrscheinlich milchgefüllten Brüsten gepostet hat. Und dann irgendwas über Look at my beautiful radiant sister oder so ähnlich.
Aber ich glaube tatsächlich, das war nicht echt. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein gefälschter Post, ne?
Ja,
aber
genau.
Dass der erste Impuls war, es hätte halt auch echt sein können.
Nee, weil er schon mehrmals so, also es ist so nicht so weit aus der Welt, dass er seine Schwester ehrlich hot findet. Und diese Schwester ist eben... Abby Roth.
Genau.
Und deswegen, ja, vielleicht kommen wir jetzt auf sie zu sprechen, weil sie ist, also ihr Insta hat mich mit Entsetzen, Fremdscham und dann irgendwie dann doch so Voyeurismus erfüllt.
Also quasi mit allem, was unsere Themen generell in uns hervorrufen, so ein bisschen, ne?
Korrekt.
So ein bisschen,
das ist eine messerscharfe Analyse, ja.
So ein bisschen so ein Best-of der emotionalen Reise, auf die wir euch hier gerne mitnehmen. Und ich schaue gerade, ich habe schon länger nicht mehr auf ihren Instagram-Account geguckt, weil mich das immer so...
Sie ist eben orthodox-jüdische Tradwife, ja, die auch immer ihren tatsächlich extrem profillosen Hubby dann mit in die Fotos zerrt. Und die beiden, wenn sie nicht hin und wieder auch Posts machen würden, die irgendwie auf jüdischen Lifestyle und sowas abziehen würden, würde man im ersten Augenblick denken, dass sie evangelikale Christen sind.
Mhm, weil absolut, das ist nämlich genau die Optik.
Ja.
Ich war kurz extrem irritiert, weil ich auf die falsche Abby Roth gegangen bin und so dachte, ich habe den Instagram-Account als viel verstörender in Erinnerung. Das ist irgendwie alles so generic white girl. Und es war aber die falsche Abby Roth. Entschuldigung, andere Abby Roth. Ich wollte dich hier nicht in einen Topf mitschmeißen. Aber ja, hier Abby Roth, Handle Classical Abby, hat hier die Beschreibung neben der Jobbeschreibung Digital Creator, Wife and Mama. Und das ist also so eine klassische, ja, Tradwife Instagram-Biografie, die sie hier hat. Wife and Mama, 110k on YouTube, Classic Living, Traditional Values, Let's Be Classic.
Das ist dann auch das, was sie uns bei der Rede, bevor wir da auf die Einzelheiten eingehen, magst du noch irgendwas zur Young Americas Foundation sagen?
Ich habe jetzt nämlich nochmal geguckt, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich mich richtig erinnert habe. Aber tatsächlich ist es so, dass die Young Americas Foundation, der Name mich irgendwie irritiert, wegen diesem Apostroph, aber es ist also die Stiftung des jungen Amerikas, aber es liest sich, finde ich, immer auf den ersten Blick, als wäre irgendwas falsch. Weil ich immer.
Ja, es liest sich so, als gäbe es, also als wäre Amerikas so im Sinne von Nordamerika und Südamerika, also im Plural gemeint, aber das ist es nicht. Also es ist schon auf die USA bezogen.
Ja, und also es ist ein Affiliate des State Policy Networks. Und das State Policy Network wiederum ist eine Organisation der politischen Rechten, die in 50 Bundesstaaten jeweils lokale Offices hat, die dann wiederum dafür da sind, dass man Modellgesetzgebung schreibt und sich mit lokalen Politikern verknüpft und denen bei der Gesetzgebung hilft und ist sehr gut eingebunden generell in die Netzwerke der religiösen und politischen Rechten. Und da hängt die Young Americas Foundation mit dran. Die gibt es, glaube ich, seit den 60er, ne? Ja, 69.
Genau, ja, ja.
Und ist so eine der, also
Reagan Forever.
Genau, also ist so eine der ersten großen, jungen, konservativen Organisationen, die für, also die junge Konservative politisch aktivieren will. Sie haben ein National Journalism Center, was unter anderem Ann Coulter und Malcolm Gladwell hervorgebracht hat.
Mhm.
Und gegründet.
Deren Ausrichtung, Entschuldigung.
Ja, gegründet wurde die YAF tatsächlich zu Hause bei William F. Buckley, also dem Säulenheiligen des amerikanischen Konservatismus. Und
nicht zu verwechseln mit Tim Buckley und Jeff Buckley.
Ja, deutlich andere Personen. Und ja, also gibt Verbindungen zur Heritage Foundation, gesponsert. Finanziert wird das Ganze unter anderem durch rechte Großspender, darunter durch das Vermögen der Amway-Familie DeVos, vor allem Richard und Helen DeVos. Also es ist so eine ganz klassische, ideologische Organisation, die zur politischen Organisation der jungen Rechten, der Organisation der jungen Rechten dient. Ehemalige Mitglieder sind beispielsweise Antisemit und White Nationalist Stephen Miller und Jeff Sessions. Wir erinnern uns, Jeff Sessions war der ehemalige Justizminister von Donald Trump, der zur Begründung und zur Verteidigung der Policy, dass man Kinder an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern trennt, eine Stelle aus der Bibel zitiert hat, Römerbrief, wenn ich mich richtig erinnere, die auch zur Legitimation von Sklaverei genutzt wurde. Also richtig, richtig prima.
Prima Foundation. Und deren Zielgruppe sind quasi College-Studierende. Mhm. Also die genau. Sind deswegen eben auch, laden sie in regelmäßigen Abständen eben in Anführungszeichen Prominente aus dem Milieu ein, die dann auf unterschiedlichen Campus-Unis dann Reden, Inspirational Speeches halten sollen. So auch Abby Roth. Wollen wir einsteigen? Mhm. Wir müssen nicht jeden Satz, weil, wie gesagt, das sind 5 Minuten, ja. Bla bla. Also jeder Satz wird es jetzt nicht schaffen, aber der erste, der ist schon so
großartig. Ja, der haut großartig. Schon so richtig rein.
Every rotten part of our culture has its origin in the Marxist ideology that the world is divided into the oppressors or the oppressed.
Da sehen wir wieder die kognitive Dissonanz auch, ne? Sehr schön. Zwischen ja hier jetzt einer jüdischen Protagonistin quasi und einer schon in sich antisemitischen Aussage im ersten Satz, die auf den antisemitischen Verschwörungsmythos des Kulturmarxismus verweist.
Und dann geht's weiter.
It's so easy to fall into the trap of thinking success is limited to our jobs.
Soweit würde ich sagen, an dem Satz ist ja sogar was dran. Mhm. Also das ist ja, the American Dream und so weiter bezieht sich ja eigentlich ausschließlich auf einen finanziellen Erfolg, der durch Erwerbsarbeit dir ermöglicht, deine soziale Klasse zu verlassen und in die nächsthöheren aufzusteigen. Mhm. Also erster Satz Bullshit, zweiter Satz würde ich sagen, kann man drüber diskutieren. Mhm. Dann macht sie eine Reihe von bold Statements, wo ich mich gefragt habe, wer sagt diese Dinge denn überhaupt?
Konservative, die sagen, dass Linke sie sagen.
Ja, genau, aber welche, also das ist immer so, das kommt dann wie so eine Taube aus dem Zylinderhut, aber man denkt sich so, wer hat die denn da reingetan? Das warst du doch selbst.
We are sold that lie every single day. We are told that getting married and having a family is boring. We are told that being religiously observant is constraining. We are told that being involved in your community is a burden. We see it every day in articles, online, in movies, in the shows we stream.
Ja, das liest sich halt immer so ein bisschen, als würde so der brave Linke so Hating Marriage and Family Monthly abonnieren und dann immer so in der monatlichen Ausgabe, ah ja, deswegen sind Familien und Ehe scheiße. Jetzt habe ich hier wieder 5 gute Gründe gefunden. Die muss ich jetzt fein auswendig lernen. Und dann bei unserem marxistischen Meeting machen wir dann Allegiance zur Regenbogenfahne und verbrennen ein Kreuz oder so. Also so liest sich das, ne? Und zum Beispiel auch sowas wie, we are told that being involved in our community is a burden. Das ist natürlich, letzten Endes ist es Gaslighting, ne? Weil dahinter verbirgt sich natürlich die Ansicht, dass der Staat keinerlei soziale Funktionen übernehmen sollte, sondern dass ganz wie im Compassionate Conservatism von Marvin Odersky, dass religiöse Institutionen die soziale Funktion des Staates übernehmen sollen und dann aber auch gerne dafür Steuergelder bekommen dürfen, ja? Also, und deswegen, das, was so harmlos klingt, was aber auch irgendwie ja nicht wirklich, also, wer sagt denn, being involved in your community is a burden? Also,
wer hat das jemals in der Geschichte gesagt?
Viele. Martin Luther King hat alle seine Reden begonnen, wissen viele gar nicht. Ja, vor allem, ne, weil gerade in der Linken ist ja Community Organizing das Ding schlechthin. Ja, okay.
Es geht weiter on message.
Every message we get in this modern hustle culture outside of our religious communities and our own intuition tells us to throw real purpose out the window in favor of what amounts to a careerist grind.
Auch hier frage ich mich wieder, wer sagt denn das?
Das ist natürlich richtig lustig.
Da denke ich mir so, hat sie denn kein Hallmark-Abo?
Ja,
hat sie kein Lifetime-Abo?
Vor allem
hat sie die,
man könnte
die ganzen dämlichen Filme, die wir uns auf Netflix für diesen Podcast, hat sie die alle nicht gesehen?
Vor allem,
wie kommt sie denn
darauf? Ich gehe schon bei Abby aus, davon aus, dass sie ein Pureflix-Abo hat, ja? Also, Abby, ich weiß jetzt nicht, ob du geheim irgendwie unchristliches, heretisches Zeug konsumiert hast und dabei vielleicht...
Um sich danach darüber zu beschweren.
Ja, und vor allem, es ist ja auch immer so geil ominös, ne? Also wir sehen das jeden Tag in Artikeln, online und in Filmen und Shows. Aber natürlich ohne jedes Beispiel. Und das, was ich hier wirklich faszinierend finde, ist ja, dass hier jemand, der ein Digital Creator ist, ja... Und der also religiöser Influencerin ist, Hustle Culture anprangert. Mhm. Wobei ja letzten Endes das konservative religiöse Influencerin-Dasein letzten Endes quasi nur eine konservative White Girl Boss-Variante ist. Also auch hier ist so, es ist so ein klitzekleiner Kern Wahrheit drin. Moderne Hustle Culture und uns wird gesagt, unsere Jobs sind quasi unsere Identität und du musst dich über deinen beruflichen Erfolg wirst du definiert. Da ist ja durchaus was dran, aber halt der zweite Schritt ist jetzt nicht Selbstreflexion, wie jemand wie sie auch selber aktiv dazu beiträgt. Ja?
Sondern, es geht ja sogar noch weiter, der nächste Satz.
True success is climbing the totem pole or being famous or making lots and lots of money or even just living in a perpetual treat yourself mindset for your personal fun and ease to the detriment of everything else.
Da frage ich mich, totem pole or being famous or making lots of money. Das ist doch genau das, was sie macht.
Ja, natürlich.
Darauf begründet sie ja ihre ganze Karriere.
Das ist exakt das, was sie macht. Und es ist ja auch exakt das, worauf dieses ganze... Und das geht ja über den reinen Prosperity-Gospel hinaus, über dieses reine Wohlstandsevangelium, sondern der Gedanke, wenn jemand erfolgreich ist, dann ist er auch irgendwie von Gott gesegnet. Oder jemand, der erfolgreich ist oder scheinbar erfolgreich ist, wenn wir an einen gewissen orangenen ehemaligen Präsidenten denken, dass das irgendwie ein Zeichen davon ist, dass diese Person besonders... besonders favorably gesehen wird durch Gott, in welcher Form auch immer. Das ist ja so drin und hat sich ja aus...
Also die sind alle so quasi alle unschuldig, was die Hustle Culture angeht, weil sie einfach auserwählt sind.
Ja, sie machen
das
halt
so
christliche Hustle Culture. Genau, das ist die moralisch gute Hustle Culture. Hustle for
fast
Christ.
Fast-Tracking Success über Jesus.
Genau. Das
und alle anderen, die das nicht über Jesus machen, die sind halt Cultural Marxist und Oppressors.
Genau. Und woke.
Ja, das geht natürlich auch gar nicht. Dann spricht sie vom Perpetual Treat-Yourself-Mindset for your personal fun and ease to the detriment of everything else.
Da muss ich ja
da
sagen.
Da habe ich mich gefragt, hat sie Too Hot to Handle geguckt? Ist das das eigentliche Problem?
Nee, ich glaube, damit ist tatsächlich eher sowas gemeint wie, Krankenversicherung, Urlaubstage und Krankengeld, wenn man krank ist und nicht arbeiten kann.
Doch nicht too hot to handle. Weil das
to
ist
handle.
Der einzige Kontext, in dem dieser Satz für mich Sinn gemacht hat. Wo ich dachte, ja, wenn die das geschaut hat, dann verstehe ich
Rebecca,
auch, dass,
ich wünschte,
dass wenn das die Latte ist.
Ich wünschte mir aus diversen Gründen, Abby Roth hätte Too Hot to Handle geschaut. Am besten alle Staffeln und am besten noch Perfect Match hinterher. Aber ich befürchte, das ist es tatsächlich nicht. Und ich muss auch in einem kleinen Teaser.
Sie spricht nicht über heiße, nackte Körper. Nein, sie spricht über Krankenversicherung und Sozialleistungen.
Genau. Sie spricht nicht über eine Show, deren Pitch ich mir nur so vorstellen konnte. Wir haben hotte, horny Leute, die unbedingt Sex haben wollen, es aber nicht dürfen, ohne dass sie Geld verlieren. Und wir schauen denen dabei zu. Sondern es ist tatsächlich... Und ich musste sofort daran denken, deswegen ist es ein schöner Teaser für eine unserer nächsten Episoden. Wir hatten ja schon mal angekündigt, dass wir ein gewisses Buch von zwei anstrebenden konservativen Influencerinnen, kann man sie, glaube ich, nach der Hälfte der Lektüre dieses Machwerks.
Ja, als wir beide was Unterschiedliches vorhin gesagt haben, habe ich gedacht, eigentlich würde sich das auch, wir könnten beides,
so gut.
Eben, es ergänzt
Weil
sich
gerade
so gut.
Dieser Abschnitt, diesen Abschnitt habe ich gestern im ICE gelesen, in einem der Interviewteile, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, von Franka Lehfeld, wo sie sich über die verschwachte Generation aufregt, die immer ihre scheiß Work-Life-Balance haben will. Und es will ja, Rebecca, es will gar keiner mehr früh aufstehen in Deutschland. Die Knopperswerbung ist kein Witz, ist ein Originalzitat. Früh aufstehen, da sind wir ja auch schon mal weiter bei einem Problem. So oder ähnlich fängt eine dieser Fragen an. An einen Mann, dem sie dann attestiert, dass der ja immer früh aufsteht. Oder irgendwie so.
Ja.
Das ist, glaube ich, so.
Ich habe es auch gelesen, aber wir haben ja entschieden, darum geht es heute
ja,
leider nicht.
Aber das
deswegen
war so das
bleibt
das
jetzt
Echo,
bei dem,
das mir so im Kopf halte. Und deswegen auch mein vielleicht verschärfter Blick darauf, was hier gemeint ist, nämlich, Rebecca, die Staatstyrannei, Sozialversicherung und so.
Es ist traurig, aber ich mag gar nicht argumentieren, weil ich weiß, dass du recht hast. Ich hätte jetzt mir eigentlich gewünscht, einen längeren Exkurs über Too Hot to Handle zu haben.
Das könnten wir
aber
natürlich
glaube,
nach wie vor einbauen, einfach um unseren HörerInnen ein kleines Bröckchen von was ein bisschen mehr Fun ist, aber auch irgendwie, wo sich in mir bei dem Konsum der Serie immer wieder stritt, dass ich gar nicht weiß, ob das jetzt prüde ist oder nicht, was ich
was
hier gucke.
Denn?
Too Hot to Handle.
Doch, das ist,
ja, das ist
also mein,
super
meine
prüde.
Ja.
Andererseits hält es sich nicht an seine eigenen prüden Regeln, wenn es merkt, wie ich glaube, beispielsweise in der ersten und zweiten Staffel, da gibt es immer so Momente, wo ich so vor mir sah, den verrauchten Producer-Raum, wo so ausgezehrte Menschen müde von der 24-stündigen Beobachtung dieser eingeölten Menschen in ihrer Luxusvilla sagte, nein, sie müssen jetzt einmal Sex haben dürfen oder der Handjob, der muss jetzt durchgehen, sonst vögeln die einfach alle und dann fliegt uns das hier komplett um die Ohren. Und deswegen wird dann manchmal Sex belohnt, obwohl eigentlich, Beispiel Marvin und Melinda möchte ich hier nur anmerken, da ist ja quasi das Prinzip der Show, das sagt ja erst die emotionale Connection, dann die Physical Connection und das ist ja genau umgekehrt. Die Bunzen,
ja, aber da muss es eine Redemption-Arc geben. Die beiden verspielen so viel Geld und dann kriegen sie eine Redemption-Arc und können, weil ansonsten würde es auch gar nicht Sinn machen. Was ich mich immer gefragt habe, ist, sind die alle so dulli, dass sie, wenn sie schon das ganze Geld verspielt haben, warum vögeln sie dann nicht alle? Also das müsste doch eigentlich der Startschuss für die beste Orgie überhaupt sein.
Und das wäre das, was man laut dem Game of Roses Pod beim Bachelor als ein Union Play bezeichnen würde.
Genau,
also ein Gewerkschaftsspielzug.
Genau. Ich wollte das, ohne dass ich jetzt weiß, worüber du da sprichst, wollte ich gerade sagen, die müssten sich eigentlich organisieren und einmal absprechen. Mhm. Aber ich glaube, diese Form der sozialen Organisation erfordert eben, das kommt ja schon, wie du vorhin auch gesagt hast, dann sind wir wieder bei Abby Roth, aus so einem dann doch recht linken Milieu. Ne?
Ja.
Und das ist nicht das Milieu, aus dem die KandidatInnen da kommen. Die haben wahrscheinlich noch nie davon gehört, dass man sich auch absprechen kann und dass man, wenn man zusammen solche Pläne macht, man am Ende viel mehr Fun für alle raushaut. Weil schon alleine dieses The Winner Takes It All, es ist ja noch nicht mal so, dass sie für die Gemeinschaft spielen und am Ende alle die gleichen Anteil bekommen.
Und obwohl
das heißt, die müssten einmal drüber reden, dann müsste denen ja klar sein, dass das eigentlich völliger Schwachsinn ist, sich da selbst zu geißeln. Und
das Ding ist halt auch, ich glaube, in der ersten Staffel war es noch so, dass es irgendwie hieß, das Preisgeld wird geteilt. Das hatte aber interessanterweise den Effekt, dass sie irgendwie alle dachten, na, das sind ja irgendwie nur ein paar Tausend, so nach dem Motto, wenn du davon jetzt noch Steuern abziehst.
Das entsprach nicht dem amerikanischen Traum.
Nee, was soll ich mich jetzt hier
das
für irgendwie
1000
Dollar hier jetzt irgendwie mit Blue Balls rumärgern? Sehe ich gar nicht ein. Und erst als es dann, ich glaube, Lana musste intervenieren, wenn ich mich richtig erinnere, dieser Air Freshener, der Sprechende. Und büdelim, büdelim. Oh, davon habe ich geträumt, als ich das letzte Mal geschaut habe. Deswegen ist immer
ich gucke das nur, weil du mir gesagt hast, ich soll das gucken.
Es ist hervorragend. Aber
so hörig bin ich.
Ja, ich habe einen großartigen Einfluss auf deinen Medienkonsum. Ich feiere das sehr. Und ich
auf meine Skincare-Routine und auf meinen Medienkonsum.
Ja, ich muss ja irgendwie wettmachen. Deswegen die Skincare-Routine, um mein Beverly Hills Housewives-Abgrund, in den ich dich gezerrt habe, irgendwie wieder gut zu machen. Insofern, wenn Colibri uns sponsern möchte, fänden wir das, glaube ich, beide in Ordnung.
Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Oh, ich sag dir.
Das Paket mit der Night Cream ist erst heute angekommen.
Ich habe eine sehr zickige Haut, was Night Cream angeht. Und es ist die einzige Night Cream, die keinerlei Pickel verursacht, weil sie irgendwie zu fettig ist, aber die trotzdem genug Feuchtigkeit spendet, dass man am nächsten Morgen aufwacht und sich denkt, ich sehe irgendwie viel erholter aus, als ich mich fühle. Und das ist doch...
Colibri, wenn du das jetzt gehört hast. Ich weiß nicht, wie wir stehen. Ich habe dich noch nicht benutzt. Aber schreib uns. Wir können das Ganze auch gerne noch mal in jeder
absolut.
Folge einbauen.
Kein Problem.
Aber
ich wäre sogar bereit,
lass ein paar Scheine rüber wachsen.
Oder einfach Seren. Mit Seren bin ich auch zufrieden. Weil...
Was das?
Es gibt eine ganze Palette an Produkten, die ich dort empfehlen
kann. Nee, komm.
Ja, pass auf.
Ich will erst Scheine sehen. Wir sind in einem kapitalistischen Hustle-System,
Hustlen
Annika.
Ohne Ende.
Wir können jetzt hier nicht umsonst machen.
Wenn ihr mehr wollt, schickt uns euren Stoff. wie kamen wir drauf? Ach ja, genau.
Casper, your mattress.
Die liefern leider nicht nach Deutschland.
Aber ging es dir auch so, nachdem du das 250.
Ja.
Mal die Casper-Werbung gehört hast, dass du dachtest so, ja, also eigentlich eine neue Matratze. Also.
Rebecca, deswegen weiß ich, dass sie nicht nach Deutschland liefern, weil ich habe sogar das Casper-Quiz gemacht. Und ich habe sogar, weißt du, dieses, bist du ein Bauchschläfer, bist du ein Seitenschläfer, bist du ein schwitziger Schläfer oder ein trockener Schläfer? Ding, über den ich mir noch nie Gedanken gemacht habe.
Jetzt haben wir nochmal etabliert, Podcast-Werbung bringt es auch wirklich.
Deswegen ist
wie
es auch
war
so,
das nochmal beim Radio, geht ins Ohr und bleibt im Kopf
genau.
Oder so ähnlich.
Und deswegen ist es auch so lohnenswert, dass wir gar keine haben. Also, hier könnte euer Werbeblock stehen. Aber ich war sehr froh jedenfalls, um noch mal kurz auf unseren Hot-to-Handle-Exkurs zu kommen, dass du sofort wusstest, wen ich mit Marvin und Melinda meine. Und das zeigt mir, dass ich Erfolg hatte. Und das ist schon mal...
Ich bin eine gute Schülerin.
Das nehme ich jetzt mit aus diesem Tag als Erfolgserlebnis. Aber wie gesagt, ich fürchte, Abby Roth hat sich nicht Too Hot to Handle angeschaut. Und eine letzte Idee hatte ich noch. Ich glaube ja, dass eine Show, die Too Hot to Handle, aber umgekehrt, dass das viel lustiger anzuschauen wäre.
Also
du bringst...
Wie sähe das denn jetzt gerade aus?
Du bringst sexuell gehemmten Menschen bei, dass sie ihre Sexualität frei und ungehemmt leben können.
Ja, schwierig. Weil, also das gab's schon mal, also nicht in dem Too Hot to Handle Format, aber das war und es ist zu Recht ein bisschen in popkulturelle Vergessenheit geraten, weil das eine unfassbar problematische Kacksendung war, deutsches Format.
Oh, deutsches und Format.
Ja, aus den, ich glaube so 2003, 4, 5, so um den Dreh, schätze ich mal, es hieß Das Model und der Freak.
Oh, ja. Ja.
Das war so, und das hatte ja so ein bisschen die Prämisse, dass man eben über Models, über Too Hot to Handle KandidatInnen, die dann so tun, als wären sie deine Mentorinnen und Freundinnen, dann einfach, ja, wahrscheinlich würde man heute sagen, irgendwie Incels dann zu mehr Glück.
Ja, ich dachte tatsächlich an eine tatsächlich einfache, bloße Umkehrung dieses Formats, was natürlich nach wie vor mit ordentlich Problemen einhergeht. Also stell dir vor, du hättest eine genauso normschöne, nicht diverse Cast und hättest aber statt also Leuten, die sagen, Sex ohne Gefühle ist geil und ich bumse mich durch die Welt, die sagen, nein, Sex nur bis zur Ehe. Und dann müssen die Workshops machen, wo sie dann entdecken, dass sie eigentlich ein sexuelles Bedürfnis haben, was sie dann in einer Luxusvilla ausleben können.
Also du bist quasi ein christliches Detransitioning zu Säkularität als Camp machen.
Genau.
Also, geile Idee. Ich weiß jetzt nicht, woher deine KandidatInnen kommen sollen. Ich glaube auch, weil am Ende müsste ja quasi das Pflegefeuer stehen. So gewonnen hat man, wenn man im siebten Kreis. Genau. Also ich vom Prinzip her fände ich das wesentlich unproblematischer als das Model und der Freak. Würde ich mir angucken, aber ich glaube
tatsächlich sogar noch. Und es war extrem cringig und extrem furchtbar an den das Model.
Ja, und ich glaube, also von dem, was ich weiß über Leute, die da einfach in den Produktionen mit niederen Tätigkeiten beschäftigt waren, die sich danach, also ich war da irgendwie Studentin, bei uns ausgekotzt haben, muss es wohl hinter den, wenn die Kamera aus war, auch richtig, also richtig deprimierend und tief traurig. Und ich hoffe, ich habe keinerlei Hoffnung, dass es irgendeine Form von Ethik-Eingriffen heute gibt. Aber also das eigentlich müsste man diese Sendung hätte es nie geben dürfen, meiner Meinung nach. Und diese ohnehin Reality-Formate müssen auf jeden Fall psychologisch viel engmaschiger betreut werden, weil das, was da passiert ist, es war einfach grob fahrlässig und absolut nicht okay. Auch nicht nur unter unseren woken 2023 Standards, sondern auch für 2005 oder wann auch immer das war.
Die radikal woke Zeit von 2005.
Ja.
Wir erinnern uns alle. Also. Feminismus und Menschenrechte run amok. Insofern weil das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? Also es gibt ja viele so Reality-Shows, die jetzt so alibimäßig halt sagen, wir haben psychologische Betreuung, aber dann hast du halt Psychologen, die mit Producern zusammenarbeiten. Und das ist dann halt auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Insofern, ja, also ist eine ethische Produktion von Reality-TV möglich? Es wäre auch nochmal irgendwie eine eigene Sendung.
Ja, ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, wir werden sobald Reality-TV nicht überwunden haben, sondern es wird sich ja eher weiterentwickeln. Ich möchte eigentlich gerne in dem Glauben leben, dass es man sehe die Geißen, dass es irgendwie möglich ist, sowas wie Ethik, wobei ich sagen muss, ich habe die nie gesehen. Also die Geißen.
Du hast die Geißen nie gesehen?
Nein, nein. Ich weiß nicht, wo ihr Leute alle eure 40-Stunden-Tage hernehmt.
Rebecca, ich habe Anfang, wann war ich, 2011 oder so, habe ich für, ich glaube, 60 Cent Stundenlohn in einer Produktionsfirma, sagen wir mal, des Privatfernsehsektors gearbeitet, weil ich nicht wusste, wo sonst. Und sagen wir mal so, was du dort eben erzählt hast über hinter den Kulissen, das scheint mir alles recht schlüssig. Und da wurden viele Clips gezeigt. So viel kann ich vielleicht sagen. So habe ich die Geissens kennengelernt.
Ja.
Also da muss ich sagen, die Geissens, das ist tatsächlich, das kann ich nicht. Das kann ich nicht quasi so bingen. Das kann ich mir nicht reinziehen, wie ich mir die Housewives reinziehen kann. Das ist schon hart. Aber wie wir jetzt gelernt haben, sind anscheinend die Geissens moralisch gefestigter als RTL 2. Nachdem ja die Geissens über einen Instagram-Post, wenn ich mich recht erinnere, haben verlauten lassen, dass wenn RTL 2 den Holocaust verharmlosenden Wendlerfuzzi und seine jetzt schwangere junge Braut nicht rausschmeißt und ihm den Daddy Redemption Arc gibt, sehr zu empfehlender Artikel von Anja Rützel dazu im Spiegel, an dieser Stelle eine Leseempfehlung, dass sie dann rausgehen.
Anja, wenn du einen Podcast sponsern willst.
Liebe Anja, da würde ich sogar einen kostenlosen Werbeblock einbauen, so wie diesen hier. Denn Anja und Juri haben Frieda in diversen Stadien der Verschlammung bereits ertragen und erspüren müssen, weil Frieda beschlossen hat, Anja nur mit einem Full-Body-Tackle zu begrüßen vor lauter Begeisterung. Der Hund ist sehr gut erzogen sonst.
Wo waren wir? Ach so, wir waren bei den Geissens. Und bei der moralischen Integrität. Nee, wir müssen da vorher noch mal zumachen, weil ich, wie gesagt, ich habe das noch nie gesehen. Mir sind die erst seitdem ein Begriff. Mhm. Danach kursierten diverse Clips, wo ich dachte so, ja, wir sollten jetzt auch nicht anfangen, die Geissens irgendwie.
Sind jetzt nicht die Heroes, die wir brauchten.
Nee, als Messlatte für unseren, also ich finde es toll, dass die mehr Integrität haben als alle zusammen bei RTL 2. Hut ab dafür, aber danach habe ich Clips gesehen, wo ich dachte so, okay.
Das stimmt. Also ja.
Das lokal kann man sie an der Stelle vielleicht kurz auf ein Pedestal heben, aber das wir Pedestal sollten uns jetzt halt auch nicht als Lot die Geissens.
Ne? Genau.
Ja, also die sollten jetzt nicht unser gesellschaftliches Lot werden, weil das, nee. Okay, von den Geissens müssen wir jetzt, ich habe jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund das Bedürfnis, dass wir das Ganze nochmal zurück abspulen. Aha. Über Too Hot to Handle, aber ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Ja. Wir können auch eigentlich gerne wieder bei Marxism einsteigen. Denn das ist der nächste Satz von Abby Roth.
Where does this lie come from? Unironically, Marxism. Every rotten part of our culture has its origin in the Marxist ideology that the world is divided into the oppressors or the oppressed.
Ich liebe unironically Marxism.
Ich möchte das bitte auf einem T-Shirt haben. Auch mit dieser Punktierung.
Ja.
Diese unironically Punkt. Marxism.
Ja, die Punktierung ist natürlich von meiner Transkriptionssoftware. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht in Ihrem Dings vielleicht ein Doppelpunkt war oder ein Gedankenstrich. Keine Ahnung.
Selbst wenn, auch das würde ich tragen.
Der nächste Satz, every rotten part of our culture has its origin in the Marxist ideology. Mhm. Finde ich persönlich als US-Amerikanerin dann doch irgendwie eine steile These. Also angefangen mit dem Genozid an Native Americans oder der Versklavung von Menschen aus Westafrika. Nein, nein, nein. Alles Verrottete hat den Ursprung in einer marxistischen Ideologie.
Obwohl wir natürlich hier unsere Definition von rotten anwenden, weil Genozid korrekt an Native Americans ist ja in christlichen Romance-Novels eher so Background, bisschen so zum historischen Setting. Aber da könnten wir auch mal eine Folge zu machen. Genozid in Romance-Novels und seine Rolle für den Plot, nämlich nicht existent, außer um das Setting darzustellen, und aber dann keinerlei kritische Selbstreflexion des strapping young Protagonists zufolge zu haben. Also, aber ja.
Genozide, illegale Angriffskriege, das ist alles. Das ist alles White Noise.
Das ist, ja, White Noise, tatsächlich, sogar. Oh, es ist. Ja, also Abby sagt uns hier, und auch das ist, ne, es ist Kulturmarxismus, Mythos, weil. Da ist ja letzten Endes die Argumentation, also alles das, wo die bösen Linken dir heute sagen, es geht um irgendwie gleiche Rechte für alle und so weiter und um Freiheit für bestimmte unterdrückte Personengruppen, das ist eigentlich alles ein trojanisches Pferd, um den Marxismus reinzuschmuggeln und dann sind wir ganz schnell beim Judeo-Bolschewism und dann wird's. Da muss man gar nicht mehr erklären, was daran jetzt überhaupt noch Dog Whistle ist.
Nee, das ist keine Dog Whistle, sondern das ist eher mehr so ein Dog Saxophone, was da gespielt wird. So ein horny Sex. Sex, da habe ich auch schon eine wunderbare Überleitung zu dem nächsten Satz uns dahingestellt.
Oh boy.
For sex, the story began in the 1960s with the Women's Liberation Movement. Here, the oppressors and the oppressed were divided by gender. Women are born victims. Men are born oppressors. Men have the power of the patriarchy and the male privilege to sleep around and have high-powered careers without worrying about having children or a marriage.
Sie, ähnlich wie Liberty Adams, nicht wusste, was intersektionaler Feminismus ist, habe ich das Gefühl, für Abby Roth ist auch Sex und Gender völlig austauschbar. Also es ist einfach das Gleiche hier, da das Memo hat sie nicht bekommen. Dann sind wir ganz schnell beim biologischen Annika, wie geht das Wort nochmal?
Reduktionismus.
Genau. Also, women are born victims, men are born oppressors. Und das wird sie uns, also präsentiert sie uns aber nicht quasi als ihre Meinung, sondern als das, was die Women's Liberation in den 60er Jahren der Gesellschaft beschert hat.
Das ist so, das ist so der Phyllis Schlafly Fake Feminism, so, ne? Also Phyllis Schlaflys Ding war ja, Frauen, die Feministinnen wollen euch alle sagen, dass ihr Opfer seid, aber seid selbstbestimmt und fragt, wie ich euren Ehemann immer, ob ihr eine Rede halten dürft, bevor er sie tatsächlich haltet.
Ja, aber klingt das für dich nicht so, als würde sie an der Stelle eben biologischen Reduktionismus anklagen?
Ja, aber das Faszinierende ist ja, dass...
Nee, sie geht nicht weiter und macht das nachher auch wieder rückgängig, aber ja, es ist so... Ja.
Es ist in sich total inkohärent, weil wenn man das jetzt weiterdenken würde, dann würde man ja genau dabei ankommen. Aber das ist ja genau das, wogegen sie an anderer Stelle wettert. Wie gesagt, also kognitive Dissonanz ist ein ganz besonders feiner Fall. Ja, und wie gesagt, Sex und Gender, eines und dasselbe, ne?
Und es ist beides, meint sie damit Gender.
Genau.
When it comes to sex, the left treats a high-powered career at the expense of a family as a thing men get to do that women are oppressed by not getting to do. That was the big innovation of the Women's Liberation Movement.
Ich würde sagen, das ist einfach deskriptiv und nicht etwas, was wir wollen. Also
es ist so in sich abstrus verschachtelt, dass man manchmal so, ich weiß nicht, ich habe manchmal immer so das Gefühl, dass ich muss jetzt kurz die Augen schließen, damit sich die Gehirnwindungen kurz wieder glätten können, in der Anstrengung, diese mentale Brezelgymnastik nachvollziehen zu können. Weil das, was Abby uns eigentlich ja sagen möchte, ist nicht etwa, dass das irgendwie schlecht wäre, sondern, also sie sagt uns, dass letzten Endes die linken Frauen einreden, sie wären unterdrückt aufgrund ihres Geschlechts, aber das ist eigentlich gar nicht so, aber gleichzeitig unterdrücken die Linken dadurch die Frauen.
Ja, also ich glaube, das muss man gar nicht mehr versuchen zu verstehen.
Es ist nicht
weil,
mehr als das.
Nee.
Und jetzt ja, also das muss man sagen, wie gesagt, also Abby Roth bewegt sich in der stolzen Tradition einer Phyllis Schlafly, Anita Bryant, all denen, die gegen das Equal Rights Amendment gekämpft haben. Und sagt, also jetzt hier nochmal, dass also was die Women's Liberation alles angerichtet hat.
All of a sudden, the fact that men worked outside the home to support their families became what success looked like. And that success was something hoarded by men at the expense of women.
So weit, so gut.
Aber es ist ja was Schlechtes. Also das Schlechte ist nicht der erste Teil für sie, sondern der zweite.
Genau.
Quasi Women's Liberation Movement das so sieht.
Genau, und dann geht's weiter. Nämlich hier setzt dann wieder der biologische Determinismus ein.
Instead of viewing men's hard work as their role in helping provide for their wives and children, men's work became the end-all be-all of fulfillment and meaning.
Also, das wird gar nicht in Frage gestellt, dass Männer diese Rolle überhaupt übernehmen müssen oder dass es zum Beispiel eine geschlechtergerechte Aufteilung geben könnte. Das wird niemals in Frage gestellt, sondern es ist so, die Männer müssen das halt tun, weil sie die Männer sind.
Und die Frauen, die räumen die Schubladen aus.
Weil auch das deren Aufgabe sind, sei es als Ehefrauen oder als Schwester/Stand-in für Ricky.
Während die Männer mit ihren großen Holzscheithänden da einfach nicht so gut in die Ecken kommen. Und
ja, der nächste Satz ist wieder was da, also das finde ich schon faszinierend, weil sie ein Händchen dafür hat oder grundsätzlich diese Leute in ihrer Rhetorik ja so ein bisschen auf was die Finger in eine Wunde zu legen, die gesellschaftlich meiner Meinung nach da ist, weil der nächste Satz:
The only way for women to find the same happiness and purpose these men supposedly had was for them to do what men do, working outside the home in a life-consuming career.
Und das ist ja tatsächlich nicht das, was Women's Movement eigentlich wollte. Da ging es ja um viele andere Themen. Aber das ist das, was so ein bisschen gesellschaftlich in den 70ern und 80ern dann nochmal mehr einfach davon hängen geblieben ist, was wir heute schnell mal irgendwie mit der Girl-Boss-Mentalität und dem ganzen Female Empowerment und diesem ganzen Blabla in Verbindung bringen wollen. Dieses gestern hat eine Person bei der Lesung auch gesagt, so ja, und wir haben dafür gekämpft, wir wollten nicht die Krümel, wir wollten den halben Kuchen. Und dann waren alle so, ja, das war das, worum es damals ging. Und dann waren die Jüngeren dann tatsächlich auch so und sagten so, ja, aber das fucking Rezept stimmt halt einfach nicht. So, also es geht nicht darum, den halben Kuchen zu wollen, sondern wir brauchen ein neues Rezept für das ganze Ding. Und das ist so ein bisschen das, was hier auch drinsteckt, weil ich glaube schon, dass sehr viele Frauen in den USA und irgendwie in Westeuropa sich so ein Stück weit dann gedacht haben, so ja, dann mache ich jetzt die gleichen Karriere und mir steht das Gleiche zu und so weiter, weil natürlich irgendwie Gleichheit und Gerechtigkeit und gar nicht das System so wirklich hinterfragt haben, weil es natürlich auch als individuelle Person super schwer ist, das zu tun, weil wir alle sind ja Teil dieses Systems. Aber dass Abby Roth das da so ein Stück weit irgendwie ankreidet und natürlich dann wieder zu was dreht und verquirlt, was es nicht ist, ist nicht verwunderlich, ist eigentlich ein ganz guter rhetorischer Kniff, weil da ja auch schon, ja, ein Stückchen weit was Wahres dran ist.
Genau, und dann geht es aber jetzt schon, also sie nimmt auch hier wieder so diesen Teil, wo was Wahres dran ist und rennt damit aber in die drastisch andere Richtung.
The media ran with this, helping to erase the worth of stay-at-home mothers by promoting feminists like Betty Friedan and her book The Feminine Mystique, which called suburban home life a comfortable concentration camp.
Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, an dem wir eben schon waren.
Sollen wir nicht noch mal ganz kurz auf Betty Friedan und The Feminine Mystique eingehen? Weil ich habe das Buch nicht gelesen. Es ist vor mehr als 50 Jahren, 1963 erschien, wie mir Wikipedia vor ungefähr einer Stunde berichtet hat. Und es ist eine ja teils soziologisch-feministische Studie gewesen. Und zwar hat sie, nachdem sie, glaube ich, mit der Uni abgeschlossen hat, ein paar Jahre später erstmal nur unter ihren KommilitonInnen sich umgehört und die Fragebogen ausfüllen lassen und festgestellt, wie Großteil ihrer ehemaligen Kommilitoninnen eben als Hausfrauen extrem unzufrieden sind mit ihrem Leben, mit ihren Aufgaben und mit den Erwartungen, die sie eigentlich an ihr Leben hatten. Und eben seit über 50 Jahren gibt es den Vorwurf, dass Frieden damit die amerikanische Kernfamilie zerstören wollte. Aber eigentlich hat sie nichts mehr gemacht als so eine deskriptive Studie. Allerdings muss man sagen, auch da ist wieder was dran. Sie hat wirklich mehrmals das Leben als Hausfrau mit einem komfortablen Konzentrationslager verglichen, hat sich aber dann, weil sie damals auch ziemlich jung war, schon in den 90er Jahren total davon distanziert und hat dann mehrmals gesagt, dass das der größte Fehler ihrer Karriere war, den Holocaust zu relativieren und so. Und es ist natürlich auch nicht von ungefähr, dass Abby Roth als jüdische Person dann das sich dann auch noch mal rauspickt, um noch mal klarzumachen, wie perfide das eigentlich ist.
Genau, und geht dann aber gleich direkt dazu über, auch hier wieder so biologischen Essentialismus hier zu praktizieren und zu sagen:
The fact that men and women naturally have different roles and the fact that women find their joy and meaning in motherhood was unimportant in the face of the revolution that the women's liberation movement was fighting for.
Also auch hier quasi die Grunderzählung: Eigentlich hat die Frauenrechtsbewegung Frauen geschadet und sie ihrer gottgegebenen Rolle entfernt.
Und von ihrer eigentlichen Natur. Und das wird so völlig ohne Argumente als Fakten, als Basiswissen uns dann so dargereicht.
Das ist ja das Praktische daran. Wenn man sich auf ein Naturrecht beruft, dann ist das halt so. Und das muss man dann auch gar nicht begründen. Und das ist, finde ich, so das Faszinierende, was man so in so philosophischen Ergüssen zum Konservatismus liest. Früher oder später kommt auch da immer der Bezug auf ein Natural Law und zu natürlichen, grundgegebenen Hierarchien, weil das ist ja letzten Endes auch mit einer der Grundannahmen des Konservatismus, dass man hier bestehende Hierarchien und angebliche Hierarchien, die Gott oder Natur gegeben sind, je nachdem, wie man es argumentiert, dass man die bewahren muss. Und das ist letzten Endes genau das, was Abby Roth hier macht.
The most important point to understand about this feminist revolution is that it wasn't saying that women could work. It was saying that women should work. It was saying that the family is a prison that chains women to misery, and that truly free-thinking women would naturally put career ahead of marriage and motherhood.
Sie geht in ihrer
In ihren Contortions.
Ja, genau. Wie sagt man das auf Deutsch?
In ihren Verbiegungen.
Genau, sie geht in ihren Verbiegungen.
Auch schickes Wort. Ja. Das Germanistikstudium hat sich gelohnt.
Kontortionismus.
In ihrer Mentalgymnastik.
Genau, noch ein Stückchen weiter, indem sie dann auch wiederum der Frauenbewegung unterstellt, dass das, was sie gesagt haben, das war quasi die Frauen die Wahlmöglichkeit, also die Frauen gingen da raus mit weniger als vorher, weil ihnen wurde die Wahlmöglichkeit, sich für eine Karriere oder ein Leben in Haus und Heim und Herd zu entscheiden, wurde ihnen genommen. Also es sagt dann, die haben gesagt, Frauen müssen arbeiten, genau. Haben gesagt, dass es ein Gefängnis sei, das eigene Zuhause, und dass es die Aufgabe der Frauen war, sich daraus zu befreien. Und dass die Frau, die moderne Frau, würde natürlich eher Karriere machen, als zu heiraten und sich für das Muttersein zu entscheiden. Was, das muss man noch, also ich meine,
ist ja auch für Sie,
man kann es gar nicht oft genug sagen. Also ja, vor allen Dingen, es ist nicht das, worum es der Frauenbewegung ging.
Genau.
Also überhaupt nicht. Sie redet gar nicht davon, dass es um diese Themen beispielsweise ging wie finanzielle Unabhängigkeit, dass es um die Frage geht, wer macht Care-Arbeit, auch bei der zweiten Feminismuswelle. Also es gibt natürlich sehr viele Kritikpunkte, aber ganz viel, vor allen Dingen in den USA, ging es darum, wie die Care-Arbeit aufzuteilen ist. Oder es ging auch um Altersarmut, auch so ein typisch weibliches Thema, auch damals schon. Aber das wird hier alles ausgeblendet und man tut so, als ginge es einzig und alleine darum, Karriere zu machen, auf Kosten natürlich von der eigentlich inneren Weiblichkeit des Mutterseins und der eine gute Ehefrau zu sein. Der nächste logische Step ist es dann natürlich auch, die Männer als die eigentlichen Opfer zu inszenieren.
The funny thing about this masculine ideal of success that the women's liberation movement sold to women is that it never even existed for men. It was never the case that men somehow uniquely benefited from the soulless, careerist pursuit of money and status without room for God, love, family, and community. Some men do live that way, but no men benefit from it. Instead of realizing that when men did work outside of the home, it was for the family, the left acted as if a successful career was in and of itself the point.
Die eigentlichen Opfer der ganzen Befreiung sind die Männer.
Ja.
Weil, mein Train of Thought ist so einmal an mir vorbeigefahren und ich bin einfach nicht aufgesprungen.
To be fair, ist jetzt auch nicht so, als wäre Abbys Argumentationskette so in sich kohärent, dass man ihr, ich sag jetzt mal, natürlich einfach folgen könnte, sondern...
Ich weiß noch, dass er sich gehört und gelesen hat, dachte, bin ich ihr gefolgt, aber jetzt gerade zu später Stunde hat mein Gehirn einfach gesagt, nein, 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 da gehen wir gar nicht erst hin. Doch, ich weiß jetzt wieder, wo ich eigentlich hin wollte. Mhm. Und zwar ist es nämlich so, dass das Ganze, dieses Traumpaket des Karrierehengsten, des Madmans, nämlich für Männer, eigentlich nie wirklich existiert hat.
Bekanntermaßen.
Also es ist überhaupt nicht so, dass da jemals irgendein Mann davon profitiert hat. Mm-mm. Weil die haben nämlich total darunter gelitten. Weil Männer eigentlich quasi nur deswegen arbeiten gehen müssen, weil es in ihrer Natur liegt. Aber die eigentlich, ich frage mich, ob das ist, was sie uns eigentlich sagen will, eigentlich auch viel lieber zu Hause wären und Kinder großziehen wären, weil das kann sie ja nicht wirklich meinen.
Ich glaube, das meint sie nicht. Ich glaube, das hier geht eher in die Richtung von die undankbaren Weiber beschweren sich darüber. Dabei ist doch der Mann derjenige, der sich kaputt arbeitet für die Familie, und das negative Stereotyp des so machtgeilen Mannes, der sich durch die Gegend bumst, während die Frau irgendwie traurig zu Hause am Herd ist, das habe es alles nie gegeben, sagt sie uns ja.
Das war ja für einige gottlose Männer gibt es das schon.
Genau, aber keine, also nicht für richtige Männer. Christliche
Männer. But no man benefit from it. Nee, gar nicht, Abby. Also das Patriarchat, das bilden wir uns alle nur ein.
Ja, ist eigentlich nur eine hysterische Halluzination.
Eine woke Halluzination.
Eine woke Halluzination von ein paar überspannten Women's Lib Majors, die ein bisschen zu lange in der Uni gesessen haben und erstmal einen richtig guten Auflauf mal wieder kochen müssen.
Ja, das sind alles grünhaarige Radical Feminists.
Genau, und die brauchen
haben.
Gute Haartönung. Und weil grüne Haarfarbe, haben wir ja gelernt, lässt sich extrem leicht auch aus blondem Haar vor allem wieder rauswaschen.
Ungefähr genauso leicht, wie sich jegliche Moral und innere Kompasseinstellung komplett von jetzt auf gleich um 180 Grad wenden lässt.
Genau. Ich finde es ja so großartig, mit welchem Selbstbewusstsein Abby Roth jetzt nach ihrem Rant, in dem sie sich jetzt hier befunden hat, zu ihrer Schlussfolgerung kommt. Mm-hmm. Also sie sagt uns vorher noch:
For both men and women, the idea of self-involved ambition and responsibility-free fun became the standard assumption of the good life.
Ja, wer kennt es nicht? Der responsibility-free fun eines 9-to-5-Jobs, bestenfalls mit unbezahlten Überstunden noch. Es ist, Rebecca, ich hatte selten so viel Fun, wie als ich noch nicht freiberuflich war. Und auch jetzt im Freiberuflertum ist es responsibility
free. Aber das kommt ja hinzu, von was für Jobs spricht sie da?
Ich weiß es nicht, aber ich bin sehr interessiert.
Ja.
Responsibility free fun im Job klingt eigentlich ganz nice. Ja, schon, so ein bisschen.
also das klingt alles total wie das Good Life, aber ich frage mich, erstens, wer soll das jemals gesagt haben? So, das ist schon wieder so eine Aussage, die so als Allgemeinplatz dahingestellt wird. Und ich denke mir so, wer hat diese Worte in dieser Reihenfolge jemals so gesagt?
Phyllis Schlafly.
Also, naja, gut.
Also es geht ja hier auch nicht um die Realität, sondern es geht um das Bild, das jetzt hier dem konservativen Publikum gemalt wird in den grellsten und schlimmsten Farben, während das weibliche Herz eigentlich nach sanften Pastelltönen sich sehnt, aber von den bösen Feministen zu grell-türkisen Haartönung gezwungen wird.
Marriage and children became the dreaded end of the good times and something that people could and should keep putting off until they were older or less selfish or done having fun.
Ja.
Zum einen denke ich mir so, ja, vielleicht sollte man das schon machen, bis man weniger selfish ist oder auch einfach sagt, oh, ich habe jetzt meine wilden Roaring Twenties oder was auch immer gehabt. Also klingt eigentlich nach einem guten Plan, weil ich glaube, es gibt schlimmere Schicksale, als ältere, reife Eltern zu haben, die aber schon einen gewissen Peil vom Leben haben. Also jetzt verglichen mit Menschen, die vielleicht noch nicht so viel erlebt haben und dann eher auch Gefahr laufen, ihren Kindern die Schuld dafür zu geben, dass sie irgendwie noch nicht so viel erlebt haben. Und gleichzeitig denke ich mir so, diese Bemerkung, die ja tatsächlich auch demografisch Sinn macht. Also es ist so, dass viele Menschen eben später Kinder kriegen, weniger Kinder kriegen. Aber die hat nichts mit irgendeiner feministischen linken Wokismus zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass es einfach in den USA noch mal schwieriger ist, als hier von einem Job tatsächlich leben zu können, dass es kein funktionierendes Sozialsystem gibt, keinerlei Sozialleistungen, dass Childcare auch so ein großes Problem ist, dass es noch nicht mal fucking Mutterschutz gibt oder Elternschutz, je nachdem, wer das Kind bekommt. All diese Dinge existieren nicht.
Wenn
deswegen
du,
muss man sich schon
kind
fragen.
Wenn du ein Kind bekommst, selbst wenn du keine Komplikationen hast, also wenn du irgendwie eine absolut utopische Geburt hast, die es vielleicht ganz, ganz selten gibt, als Person, die noch nicht geboren, gebärt.
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 Ja, ja. Weil geboren sind wir alle.
Geboren
aber
sind wir alle, aber gebärt haben wir noch nicht alle, sehr zu Abbys Leidwesen. Und deswegen kann ich da ja nur von außen mitreden, aber ich glaube, dass eine Geburt, bei der man vielleicht so eine halbe Stunde Wehen hat und dann macht es und das Kind erscheint, doch eher zu den seltenen Vorkommnissen zählt. Und selbst dann, also wenn du keinerlei Komplikationen hast, wenn alles fein läuft, kann es trotzdem sein, dass du eine 10.000 Dollar, 15.000 Dollar Rechnung bekommst. Und ganz zu schweigen davon, wenn irgendwas schief geht oder wenn du, was weiß ich, eine PDA brauchst oder um Gottes Willen einen Kaiserschnitt, dann kann es halt sein, dass du da mit 50.000 Dollar Schulden rausgehst und das Kind ist gerade mal geboren.
Und du musstest am zweiten Tag schon anfangen abzuarbeiten, weil du eben keinen gesetzlichen Mutterschutz hast.
Also
und ich würde sagen, all diese Dinge sind viel gravierendere Ursachen dafür, warum sich die Leute vielleicht gegen Kinder entscheiden oder
ja
denken,
so,
ich muss mir die erstmal leisten können.
Ja, und das ist ja das, was ich immer was mich immer so kirre daran macht, an dieser Brezel-Gedankengymnastik, ist ja, dass wir angefangen haben mit der Tyrannei des Staates. Ne? Also, wenn sie jetzt hier ihr politisches Ziel erreichen wollte, dann wäre natürlich das Logische zu sagen, oh, vielleicht sollten wir mal irgendwie über staatliche Kinderbetreuung nachdenken. Aber wenn du natürlich der Meinung bist, dass der Staat deinem Baby beibringt, Jesus zu hassen, dann ist das schon wieder ein Problem.
Weil es gibt Staaten, die genau das erkannt haben und dann auch diese Ansatzpunkte gesehen haben. Also in Dänemark beispielsweise ist es so, dass auch jüngere Akademiker in früher und mehr Kinder bekommen, weil das eben viel weniger problematisch ist, dann auch als Elternteile bezahlte Parental Leaves und so weiter zu bekommen. Also das Sozialsystem ist eigentlich eins der wichtigsten Kriterien dafür, wie die Demografie einer Gesellschaft sich eigentlich entwickelt.
Aber
und
gleichzeitig,
diese absolute Weigerung, das irgendwie einzusehen und stattdessen die Schuld bei Marxismus und beim Feminismus zu suchen, dass das, wie du schon sagtest, dafür sind Verrenkungen nötig,
die fast schon beeindruckend sind, oder? Also den muss man auch erstmal folgen. Und ich glaube, der Kernpunkt dessen ist tatsächlich, dass eine solche politische Bewegung ja letzten Endes nach gar keiner Lösung sucht. Sie wollen ja gar nicht das Ziel erreichen, was sie behaupten zu haben, sei es jetzt, was ihr Pro-Life-Gerede angeht oder hier, es soll wirklich wieder frühere Eheschließungen von jüngeren Menschen geben und mehr Kinder, weil dann fehlt ja quasi das, wogegen man sich auflehnt. Und dann fehlt die Gruppe, also dann hast du keine Gruppierung mehr, denen du die Schuld geben kannst. Und dann fällt dein ganzes politisches Konzept auseinander. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt dessen, warum hier so lustig Gedankengymnastik betrieben wird. Weil wenn du quasi selbst ideologisch kohärent an diese Problemlösung, selbst in Abbys angeblichem Sinne rangehst, dann fliegt dir ja das ganze Modell um die Ohren, weil dann hast du irgendwann kein Feindbild mehr.
Glaubst du, sie ist sich darüber im Klaren? Weil ich glaube tatsächlich, also ich weiß es nicht, aber jetzt, nachdem ich so ein paar Wochen oder jetzt 2 Wochen oder so auch ihr Instagram und so weiter verfolgt habe, denke ich, dass sie sich schon auch auf so einer absolut ideologischen Mission befindet und sie auch davon überzeugt ist von dem, was sie da predigt und sie auch, also das ist schwierig.
Ich glaube, sie ist schon wirklich sehr tief drin. Es gibt andere, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, Abby ist a true believer sozusagen. Ne? Also Abby ist schon wirklich, ist in manchen Dingen schon auch wirklich härter drauf als ihr Bruder, muss man auch sagen. Ich folge ihr nicht auf Instagram, weil das meinen Algorithmus völlig zerstört und ich dann immer so Reels für modest feminine fashion angezeigt bekomme.
Die macht auch so gerne so modest outfit of the day Posts und sowas.
Das ist dann so ein zugeknöpfter Cardigan bis unters Kinn. Mit so, der ist dann pink und dann sind noch pinkere Herzchen drauf, zum Beispiel.
Ja, oder auch gerne so geblümte
So Prairie-Dress-mäßig.
Genau, so Prairie-Dresses. Ja, also ich meine, wem es gefällt, ich habe ja in meinem Buch ein ganzes Kapitel, was eine Verteidigung der langen geblümten Kleider ist. Und jetzt stelle ich fest, Abby Roth hatte ich dabei nicht im Kopf, als ich darüber geschrieben habe. Aber ist auch wurscht. Wir schließen jetzt mal langsam ihre Rede ab, weil, wie gesagt, die Rede ist eigentlich weniger als 5 Minuten lang und wir haben jetzt schon sehr lange darüber gesprochen.
Es ist aber auch halt viel Quatsch drin, ne? Also es gab ja wirklich
Es besteht
viel.
Ja nur aus Quatsch.
Ja.
So we've established 2 things. 1, the careerist idea of success and the so-called freedom of singleness at the expense of family is a modern invention of the left as part of its attempt to destroy traditional values. And 2, just like everything else concocted by the left, it gets human nature completely wrong and will make you miserable if you believe in it.
Human nature, also der Mann hat diese Aufgabe, die Frau hat diese Aufgabe. Und dann wird auch noch mal klar, dass sie sich eben an College-Studierende richtet mit ihrer ganzen Ansprache. Weil sie sagt dann nochmal, es ist jetzt eure Aufgabe, euch davon frei zu machen und stark zu sein und eben nicht in diesen, in diese Falle zu geraten, zu glauben, dass ihr euch irgendwie gegen ein Familienleben entscheiden müsst oder für eine Karriere entscheiden müsst, auch wenn die Welt euch sagt, dass ein Familienleben euch boring, unexciting and unimpressive machen würde. Und ihr sollt das A Loving, More Quiet Life of Family and Faith choosen.
Quiet. Ist interessant, dass dieses Life quiet ist, ne?
Ja, ihr es wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber im besten Fall lebst du ja ein völlig unaufregendes, unbemerkenswertes Leben. Das ist ja auch dieses mit modest. Ich habe die ganze Zeit mir überlegt, wie kann man eigentlich modest richtig übersetzen im Deutschen. Mhm. Und es ist ja, die ganze Idee, die dahinter steckt, ist ja wirklich unbemerkenswert.
Genau. Also,
ne?
Weil, ja, ich glaube tatsächlich, unbemerkenswert trifft es am besten, weil wenn du bescheiden sagst, dann kann man das, glaube ich, vielleicht noch falsch verstehen. Aber es ist ja wirklich im Sinne von nicht auffallen und nicht zu viel wollen.
Ja.
Also sei es jetzt, dass du
Hardcore Normcore.
Genau.
Was auch immer dann Normcore, also Normcore nicht im Sinne von allgemein mehrheitsgesellschaftlich, sondern
so in Form von
christlich-fundamentalistisch normkorig.
Genau. Also bei Abbys Definition von, also zumindest was ihrer Hashtag Modest Outfit of the Day Inspo angeht, muss ich sagen, Knöchel sind okay, Schlüsselbein eher nicht. Aber natürlich auch in Sachen der Erwartungen, die du an dein Leben stellst. Weil Ziele zu haben jenseits von der Vermehrung und der Aufzucht deiner Kinder ist ja dir natürlich gesehen nicht vorgesehen, wie Gott
Glaubst
das
du,
bestimmt hat.
Ihr ist klar, wie nah das auch an den immer dämonisierten Schattenseiten des Kommunismus dran ist?
Nein, das ist ja das tolle Ironische daran, dass wir mit einem Rant gegen den Marxismus angefangen haben.
Ja.
Und jetzt
wir
aber
damit enden, dass wir möglichst unauffällig, möglichst ambitionslos uns einer bestimmten
ein
Rolle
funktionierendes
fügen müssen
Rädchen im Getriebe sein sollen. Für eine größere Sache. Ja, schon bemerkenswert irgendwie, ne?
Ich war ja, als ich 2000 in den USA war, eine kurze Zeit lang tatsächlich auch Publikum für diese ganzen, wie man sich im College, Stay Christian in College, war einer der zentralen Punkte meines Senior Highschool-Daseins, weil wirklich sehr, sehr viel Energie darauf verwendet wurde, aus den bald flügge werdenden Jugendlichen wirklich alles dran zu legen, damit die weiterhin in ihrer
muss man ja theologisch rüsten für
die
Debauchery, die sie erwartet und der Humanismus.
Also es wurde so getan, als wäre College, und wir reden jetzt nicht von College wirklich weit weg, sondern selbst innerhalb
Community
von Arkansas
College.
Eigentlich komplettes Sodom und Gomorra und als müssten man sich da vorher wirklich, ja, so wie, so na, nicht desensibilisieren, das wäre ja das Gegenteil davon, aber als müsste man so, sich so extrem, wie so immunfit, wie heißen noch mal diese komischen Dinge, die es vor ein paar Jahren immer gab, diese komischen kleinen Fiolen, die man, ganz teure
so
Exposure-Therapy-mäßig,
so Immunbooster.
Ja, genau, so Immunbooster, um eben
gegen
im College. Absolut, genau das. Aber der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass alles, was ich damals 2000, ich habe wirklich wahnsinnig viele von diesen Stay Christian in College Büchern bekommen und so, weil
Hast
die natürlich
die
gedacht haben, ja, also sie existieren noch auf jeden Fall.
Wenn du die mal finden solltest. Hallo,
die
sind
bei
sehr
meinen Eltern im Speicher. Da bin ich jetzt seit Jahren nicht mehr gewesen, aber
aber irgendwo stehen sie noch.
Ich kann mal meinen Bruder
das
drauf
ansetzen. Das fasziniert mich sehr.
Ja, auch so ich weiß gar nicht, ob es damals nicht, das war nicht Self-Publishing, sondern es müssen wirklich auch so christliche.
Ja, das ist ja eine ganze Industrie, die auch schon seit Jahrzehnten läuft. Deswegen bin ich
ja,
so
ja,
interessiert.
Ja, aber ich wollte auf ein bestimmtes Werk hinaus, was nämlich, das hieß, glaube ich, More Than Just a Carpenter, was ein Leben von. Ja, pass auf, das war eine fiktive Biografie von Jesus, wie er auf dem College sein würde, ja. Also Jesus Fanfiction auf dem College einfach. Und aber mein Punkt ist der, dass es damals wirklich, da ging es gefühlt überhaupt nicht um einen Kulturkampf wie heute, sondern da waren die Stakes viel niedriger. Da ging es halt darum, dass man eben so, da ging es ganz viel um Keuschheit und um nicht zu viel Popmusik hören und sich mehrmals am Tag dann wieder auf seine christlichen Werte besinnen und so weiter. Aber es war diese ganze Ebene von wegen die bösen Feministinnen und der Kulturmarxismus und so, das gefühlt, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das existierte, zumindest in meinem Dunstkreis 2000 existierte das noch nicht.
Also das finde ich aber interessant, weil, also was so die Rhetorik angeht, könnte das ja auch aus den 60ern sein. Also so Anti-College-Traktate und so, die quasi genauso klingen wie Abby Roth hier, gab es damals auch schon, aber ich fände es tatsächlich spannend, und das kann ja durchaus sein, dass das, ich sage jetzt mal, besonders so in den Hardcore-Ecken verbreitet war und jetzt vielleicht nicht unbedingt in, ich sage jetzt mal, Gemeinden, die zwar vielleicht immer noch fundamentalistisch waren, aber jetzt nicht ganz so krass drauf.
Ich höre dich nicht mehr.
Oh. Komisch, warte. Hörst du mich? Hallo? Moment. Lass mich kurz nochmal probieren. Ups.
Jetzt ist Annika weg. Taucht auch nicht mehr wieder auf. Wahrscheinlich haben wir unser ganzes Freiguthaben, unsere ganzen Freiminuten aufgebraucht. Aber eigentlich haben wir auch schon alles besprochen, was es zu besprechen gab. Das ist verwirrend, weil hin und wieder steht dann da wieder Annika Brockschmidt. Aber ich glaube, vielleicht hört sie mich. Aber sie kann mich nicht sehen und ich kann sie weder hören noch sehen. Deswegen, du hörst mich und sehen. Das ist ja faszinierend. Ich würde jetzt einfach eine Abmod machen, weil wir haben eigentlich zumindest so grob das Wesentliche besprochen, oder? Dann, du bist auch dafür, okay. Dann, Annika tippt, jawohl, ja. Okay, dann ist jawohl, ja unsere Abmod. Vielen Dank fürs Zuhören. In ein paar Tagen wird Feminist Shelf Control schon ein Jahr alt. Und wahrscheinlich werden wir es nicht pünktlich schaffen, den schreibt Annika. Ich mache jetzt Live-Ticker von Annikas Nachrichten. Wahrscheinlich werden wir es nicht pünktlich schaffen, mit unserer Buchbesprechung von Alte Weise Männer dann zu dem Punkt loszulegen. Aber Jubiläum. Aber es folgt, wir lesen es beide gerade, wir tauschen uns darüber aus und es ist eigentlich noch sehr viel schlimmer. Aber vielleicht ein klitzekleiner Teaser? Ja, du Witzbold, du bist ja gar nicht mehr da, ich rede doch alleine. Ja, es ist so viel schlimmer, habe ich gerade schon gesagt. Es ist so viel schlimmer, als wir gedacht haben. Ach so, du affirmst mich. Okay, ja, ihr seht, ich könnte niemals einen Podcast alleine machen. Ich tauge dafür gar nicht. Schön, Annika amüsiert sich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal wird sich noch mehr amüsiert. Bye, bye, schreibt Annika. Bye, bye, auch von mir. Tschüss. Feminist Shelf Control ist eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal. Ja, genial. Mach dich nur über mich lustig. Ah, gut, ich lege jetzt einfach auf, Annika, okay? Okay, gute Nacht.